Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Natürlich sind wir jetzt auch nicht erfreut, dass dieses wunderschöne Kommunikationsmedium am Ende nicht dazu zu führen scheint, dass Menschen sich näher kommen, sondern dass sie sich weiter voneinander entfernen.
Linus Neumann hat Psychologie studiert und das wunderschöne Kommunikationsmedium, von dem er spricht, damit meint er das Internet. Weil der Mann auch Hacker ist und einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs, macht sich Linus Neumann nämlich Gedanken, was da so alles schiefläuft im World Wide Web, etwa beim Datenschutz oder in den sozialen Medien. In Leipzig bekommt er dabei seit heute Unterstützung von den rund 17.000 Teilnehmern des jährlichen Hackertreffens Chaos Communication Congress. Was dort die heißen Themen sind, darüber sprechen wir gleich. Außerdem berichten wir, wie Mediziner mit Hilfe von Stammzellen künftig Parkinson heilen wollen. Und wir werfen einen Blick auf ein Geschenk des Himmels. Der Komet Borisov wird morgen seinen erdnächsten Punkt erreichen, was Astronomen die einmalige Chance gibt, das interstellare Objekt genauer zu untersuchen. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Wenn man auf Twitter nach Meldungen mit dem Hashtag 36C3 sucht, dann wird einem die Timeline seit heute Mittag regelrecht geflutet. Der Grund, der diesjährige Chaos Communication Congress hat begonnen. Und weil es das 36. Hackertreffen ist, das der Chaos Computer Club in dieser Form veranstaltet, lautet das Twitter-Kürzel 36C3. Rund 17.000 IT-Insider und Interessierte werden in den Leipziger Messehallen erwartet. Seit Jahren mit vor Ort dabei ist unser Reporter Manfred Kläuber, der uns jetzt zugeschaltet ist. Manfred, welche Themen treiben die Referenten und Besucher dieses Jahr um in Leipzig?
Ja, es sind all die Themen, Ralf, die durch das diesjährige Motto adressiert werden, nämlich Erschöpfung der Ressourcen. Dieses Motto hat ja mindestens zwei Dimensionen, die klar auf der Hand liegen. Zum einen geht es natürlich um Ressourcenverbrauch, ausgelöst durch IT-Systeme. Da wird ganz oft der fragwürdige Energieverbrauch genannt, der etwa durch das Schürfen von Bitcoins entstehen. Das ist aber wirklich nur ein Extrembeispiel. Ganz normal erscheinende Dinge wie etwa Streaming-Plattformen, die weisen auch keine besonders klimafreundliche Bilanz aus. YouTube etwa wird von britischen Wissenschaftlern unterstellt, so viel Energie zu verbrauchen wie ganz Frankfurt am Main. Und angesichts solcher Dimensionen ist dann schon von Digitalscham die Rede, also das kritische Reflektieren, ob man mit dieser ausgiebigen Nutzung des Internets, digitaler Dienstleistungen in energetisch schlecht designten Datacentern eben nicht unnötig CO2-Ausstoß erzeugt. Das ist der eine Aspekt. Der andere: Das Erschöpfen von Ressourcen meint auch, dass es ja mittlerweile zum Standardrepertoire von IT-Kriminellen und Saboteuren gehört, durch Erschöpfen, vulgo durch Überlasten von IT-Ressourcen, diese lahmzulegen, zu sabotieren. Denial-of-Service-Attacken, das Lahmlegen von Computernetzen, das ist ja der Klassiker der IT-Unsicherheit. Und hier stellen sich eben viele Hacker die Frage, wie man mit robusteren Netzwerkdesigns, mit dem Konzept der Resilienz, der Widerstandsfähigkeit mehr Sicherheit herstellt. Der Bogen ist also weit gespannt. Im weitesten Sinne geht es um Nachhaltigkeit in der IT.
Nun stand ja das Aufspüren von Sicherheitslücken in der Hard- und Software von IT-Systemen traditionell immer im Fokus dieser Veranstaltung. Was bekommt der geneigte Besucher denn da diesmal geboten?
Gleich zum Aufwärmen ging es los mit Hardcore-Vorträgen zur IT-Sicherheit. Das kann man so sagen, wie man über iMessage in das iPhone eindringen kann. Ein Vortrag, da wurde beschrieben, wie man mit Manipulation des Smartphone-Speichers kompletten Zugang auf dasselbe bekommt. Speicherangriffe sind ja der unausrottbare Klassiker unter den Sicherheitslücken. Oder auch How to Break PDF, das beliebte Datenformat. Das hat mächtige Sicherheitsfunktionen, Kennwortschutz, Signierfunktionen, mit denen die Echtheit und die Gültigkeit von Dokumenten überall auf der Welt dokumentiert werden. Das wäre alles hinfällig, wenn man PDF einfach so knacken kann. Experten aus Münster und Bochum haben sich damit ausführlich beschäftigt. Morgen geht es dann weiter über Mobilfunknetze, Sicherheit in Datenfunksystemen. Das alles steht auf dem klassischen Kongressprogramm und auch vom Staatstrojaner, also Programm zum Schnüffeln auf fremden Computern. Da werden wir mit Sicherheit etwas zu hören bekommen.
Explizit ausgebaut haben die Veranstalter nach eigenem Bekunden ja auch die Zahl der Vorträge, die sich mit wissenschaftlichen Themen befassen. Auch vor Grundlagenforschung schreckt man da nicht zurück. Stichwort Quantencomputer, auch der, habe ich gesehen, ist in Leipzig offenbar ein Thema.
Klar, Ralf, das wird Sie als Physiker ja auch persönlich bestimmt stark interessieren. Der Vortrag heißt Build Your Own Quantum Computer at Home, 99% of Discount Hacker Style. Der Vortragende Jan Allein schreibt zu seinen launigen Vortragsankündigungen, viele Menschen verstehen und erklären das Prinzip des Quantencomputers, aber nur wenige versuchen einzubauen. Ich bin einer dieser Verrückten. Wir werden sehen, was dabei rauskommt am Sonntag.
Ich wäre da skeptisch, ob das klappen kann, aber wir bleiben gespannt und schauen uns das genauer an. Sie werden das für uns im Auge behalten. Vielen Dank, Manfred Kläuber nach Leipzig. Wir bleiben verbunden mit den Messehallen dort, wollen jetzt sprechen über ein IT-Sicherheitsthema, das Gesundheitspolitiker und Ärzteschaft seit Monaten umtreibt, nämlich die elektronische Patientenakte. Schon im Januar 2021 will Gesundheitsminister Jens Spahn die ja verpflichtend einführen in Deutschland. Doch viele Patienten und Ärzte fragen sich, wie gut sind die persönlichen Gesundheitsdaten da eigentlich geschützt? Einem Vortrag zufolge, der gerade auf dem Hacker-Kongress 36C3 läuft, sind diese Bedenken durchaus berechtigt. Frage an den Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering, der ebenfalls für uns vor Ort ist. Was haben die IT-Sicherheitsexperten in Leipzig gegen die elektronische Patientenakte?
Eine Menge Argumente, und zwar nicht nur in diesem Vortrag, sondern auch in verschiedenen Arbeitsgruppen. In den Hallen wird das ganz entschieden diskutiert, auch bei den Assemblies sogar. Und die Sicherheitsforscher, die Hacker kritisieren, dass die Patienten eben nicht mehr Herren ihrer Daten sind. Das heißt, die Hacker haben einfach viel zu viele Sicherheitslücken in der IT-Infrastruktur für genau diese elektronische Patientenakte gefunden. Und deshalb kritisieren sie eben auch am Digitale Versorgungsgesetz, das der Deutsche Bundestag ja vor wenigen Wochen verabschiedet hat, dass eben Sicherheitsaspekte völlig unzureichend geregelt sind und vor allen Dingen die Verantwortung für solche Sicherheitsfragen, die ist überhaupt nicht geregelt.
Lassen Sie uns diese Kritikpunkte vielleicht mal der Reihe nach durchgehen. Wieso bleibt der Patient nach Ansicht der Hacker nicht Herr seiner Daten?
Weil die für die Technik und die Infrastruktur zuständige Gematik GmbH mit der Entwicklung der IT-Lösung einfach nicht schnell genug sein wird. Das haben die schon gesagt. Der Patient, der sollte ja eigentlich die Möglichkeit haben, genau festzulegen, welche Daten von ihm dann die unterschiedlichen Fachärzte oder Allgemeinmediziner, die Apotheker oder Therapeuten sehen dürfen. So möchte zum Beispiel ein Patient etwa für seinen Zahnarzt die Diagnose seines Psychologen nicht unbedingt freischalten. Und würde man diese Funktionalität eben von Anfang an einbauen, dann würde genau das nach Auskunft der Firma Gematik aber dazu führen, dass die Einführung der elektronischen Patientenakte zum Januar 2021 eben gefährdet wäre. Man ist dann einfach noch nicht so weit. Und diese Möglichkeiten für den Patienten eben selbst festzulegen, welche Ärzte, Apotheker, Physiotherapeuten eben welche seiner Daten in der Patientenakte einsehen dürfen, die soll es dann erst nach 2022 geben. Und auch dann soll die Akte von diesen Patienten eben per Smartphone verwaltet werden. Und das ist hier in Leipzig durchaus auch noch ein weiterer Kritikpunkt.
Warum? Weil der Zugang per Smartphone per se als unsicher klassifiziert wird?
Ja, wobei man da unterscheidet zwischen dem iPhone, da könnte man noch ein bisschen absichern, das wird aber auch schwierig. Und bei Smartphones mit dem Betriebssystem Android von Google, da kann man sich noch so anstrengen, da wird man so eine sichere Verwaltung der eigenen Patientenakte einfach nie hinbekommen. Die Krankenkassen und die privaten Versicherungen und auch die Bundesregierung, die wollen aber genau das. Und deshalb bietet seit September vergangenen Jahres ja auch 14 gesetzliche Krankenkassen und bieten 2 private Krankenversicherungen eine Gesundheitsakte an, die mit dem Smartphone verwaltet werden kann. Und diese Lösungen haben sich die Hacker dann auch genauer angesehen. Und da ist es ihnen gelungen, beispielsweise sich mit gefälschten Zertifikaten Zugang auf die gespeicherten Daten zu verschaffen. Das waren zwar nur Testdaten, aber das technische Setting, das kann direkt übertragen werden, eben ja auf die wirkliche Wirklichkeit, auf den realen Betrieb. Und beim E-Rezept, am elektronischen Rezept, da konnte sogar die Identifikation ausgelesen werden, womit dann solche E-Rezepte von einem Smartphone leicht geklaut werden können. Und über Sicherheitslücken, vor allen Dingen im Android-Betriebssystem, da kann dann tatsächlich auf die App für die Verwaltung der Patientenakte zugegriffen werden. Und damit sind eigentlich dann alle Patientendaten komplett einsehbar. Also Laborbefunde, medizinische Diagnosen, Verordnungen und so weiter.
Das heißt, die IT-Infrastruktur in der Hand der Patienten ist notorisch anfällig für Hackerangriffe. Wie sieht's mit den Geräten in den Arztpraxen aus? Wie schätzen IT-Experten deren Sicherheitsstandards ein?
Da gibt es auch viele Schwachstellen, allerdings nicht alle können da der Gematik zugeschoben werden oder der Telematikinfrastruktur. Wenn beispielsweise auf Routern einfach bestimmte Ports freigeschaltet werden, dann ist das nicht Sache unbedingt der Gematik, dann muss die Arztpraxis selber dafür sorgen und da haben wir ein weiteres Problem. Genau das ist noch ungeregelt zurzeit, da muss sich was ändern.
Infos live vom Chaos Communication Congress in Leipzig waren das von Peter Welchering. Und gemeinsam mit unseren CCC-Reportern Manfred Kläuber und Jan Rehm wird er morgen um 16.30 Uhr eine halbe Stunde lang vom Hacker-Kongress 36C3 berichten. In Computer und Kommunikation um 16.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. Parkinson, das ist nach Alzheimer die zweithäufigste neurodegenerative Erkrankung. Über 6 Millionen Menschen weltweit sind davon betroffen, in Deutschland schätzungsweise 400.000. Wird die Krankheit früh erkannt, lassen sich die Symptome zwar oft über Jahre hinweg wirksam lindern, aber heilen lässt sich Parkinson bis heute nicht. Mit einem neuen Therapieansatz, bei dem embryonale Stammzellen eine Schlüsselrolle spielen, könnte sich das aber ändern. Eine Forscherin in Kopenhagen plant nämlich, die defekten Nervenzellen im Gehirn von Parkinson-Patienten durch intakte zu ersetzen, die sie im Labor gezüchtet hat. Christine Westerhaus hat die Forscherin für uns besucht.
Agnete Kirkeby öffnet die Tür zum Stammzelllabor an der Universität von Kopenhagen. Dort züchtet die Forscherin Nervenzellen aus embryonalen Stammzellen. Am Eingang müssen wir blaue Staubfänger aus Plastik über die Schuhe ziehen.
Yeah, you need to wear a shoe cover. So now we entered the cell culture facility.
Wir kommen jetzt in unser Zellkulturlabor. Hier züchten wir die Zellen und differenzieren sie. Das bedeutet, dass wir aus den Stammzellen sogenannte dopaminerge Nervenzellen herstellen. Das hier ist aber nur unser Forschungslabor. Die Zellen, die wir dann den Patienten verabreichen wollen, werden in London in einem spezialisierten Labor gezüchtet.
Die Forscherin öffnet die Tür zum Labor. Es ist ein enger Raum mit Wärmeschränken auf der linken und Labortischen auf der rechten Seite. Im Wärmeschrank stapeln sich runde Plastikschälchen, in denen die Stammzellen in einer pinkfarbenen Flüssigkeit schwimmen. Darin sind Nährstoffe und Wachstumsfaktoren für die Zellen enthalten.
Wir können uns die Zellen ja mal unter dem Mikroskop anschauen.
Die Zellen in der pinkfarbenen Flüssigkeit haben winzige Fortsätze, die sternförmig in alle Richtungen ragen.
So maybe if you look here.
Diese dünnen, langen Arme sind die sogenannten Neurite, die im Gehirn der Patienten Kontakt zu anderen Nervenzellen aufnehmen. Und diese Kommunikation ist absolut notwendig, damit die Transplantation funktioniert.
Agnete Kirkeby hat diese Nervenzellen aus embryonalen Stammzellen gewonnen. Mehr als 10 Jahre lang hat sie mit ihrem Team erforscht, welche Wachstumsfaktoren die Vorläuferzellen brauchen, damit sie sich in Nervenzellen verwandeln. Und zwar in sogenannte dopaminerge Neuronen, also den Typ von Nervenzellen, der im Gehirn von Parkinson-Patienten abstirbt. In den nächsten 2 Jahren wollen die Forscher die ersten Parkinson-Patienten mit diesen gezüchteten Nervenzellen behandeln.
Wir erwarten, dass wir die ersten Patienten 2021 behandeln können. Weil dieses Verfahren aber sehr neu und experimentell ist, haben wir von den Behörden die Auflage bekommen, nur eine sehr kleine Gruppe von Patienten zu behandeln. Nur 8 Personen werden eine Zelltransplantation bekommen.
Die aus Stammzellen gezüchteten Nervenzellen sollen im Gehirn die Funktion der abgestorbenen Neurone übernehmen. Damit wären die Patienten nicht mehr auf Medikamente angewiesen, die das fehlende Dopamin in ihrem Gehirn ersetzen. Im Tierversuch hat das bereits funktioniert. Doch ob diese neue Therapie auch beim Menschen klappt, muss sich erst noch zeigen.
Soweit der Beitrag von Christine Westerhaus. Und was deren Recherchen zum aktuellen Stand der Parkinson-Therapie mit oder ohne Stammzellen sonst noch so ergeben haben, darüber berichtet sie am Sonntag in Wissenschaft im Brennpunkt um 16.30 Uhr hier im Deutschlandfunk. 2017 ließ ein mutmaßlich zigarrenförmiger Himmelskörper, der unser Sonnensystem durchquerte, die Spekulationen ins Kraut schießen. Manche hielten das Objekt namens Oumuamua für ein Alien-Raumschiff oder wenigstens für die Überreste außerirdischer Hochtechnologie. Andere rieten dazu, den Ball flach zu halten. Schließlich gäbe es da draußen in den Tiefen des Alls Myriaden solch interstellarer Objekte und es sei nur logisch, dass ab und zu mal eins unser Sonnensystem passiert. Der Komet Borisov ist nun die Nummer 2 auf der Liste. Entdeckt wurde er im August von einem russischen Amateurastronomen. An diesem Wochenende nun wird der Komet seinen erdnächsten Punkt erreichen. Dirk Lorenzen über ein Geschenk des Himmels, das Astronomen jetzt ganz genau ins Visier nehmen wollen.
Am 30. August dieses Jahres hat der Amateurastronom Gennadi Borisow mit einem selbstgebauten Teleskop einen Kometen entdeckt. Das gelingt jedes Jahr etlichen Amateuren und ist meist nicht der Rede wert. Doch der nun nach seinem Entdecker benannte Komet Borisow ist für Profi-Astronomen wie Gregory Lovelin von der Yale-Universität in den USA buchstäblich ein Geschenk des Himmels.
Dieses Objekt kommt aus einem anderen Sonnensystem. Borisow läuft auf einer Bahn, auf der er das Sonnensystem nur besucht. Er ist viel zu schnell, um in eine Umlaufbahn einzuschwenken. Er läuft einfach an der Sonne vorbei, wird etwas abgelenkt und verschwindet wieder in der Milchstraße. Borisow ist also nicht, wie die übrigen Kometen, gemeinsam mit der Sonne, der Erde und unseren Planeten entstanden. Er stammt von einem anderen Stern, aber wir wissen nicht von welchem der übrigen 100 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße.
Borisow ist ein interstellares Objekt, wie die Fachleute sagen. Er zeigt sich nur einmal und nie wieder. Die Astronominnen und Astronomen nutzen nun jede Gelegenheit, ihre Teleskope auf den exklusiven Gast zu richten. In diesen Tagen kommt Borisow am nächsten, bleibt dabei aber leider etwa 300 Millionen Kilometer von Sonne und Erde entfernt.
Wir werden genau untersuchen, welche Elemente in der Gashülle und im Schweif des Kometen vorkommen und woraus sein Staub besteht. Damit lernen wir viel über die Bedingungen, unter denen Borisow einst entstanden ist. Der Rückstoß beim Verdampfen des Gases wird die Bahn des Kometen ein wenig verändern. Das verrät uns etwas über den Kometenkern, den wir nicht direkt beobachten können, weil er im Innern der dichten Gaswolke steckt.
Vermutlich ist Borisow schon viele Millionen Jahre in der Milchstraße unterwegs gewesen, bis er schließlich in den Anziehungsbereich der Sonne geriet. Doch über die genaue Geschichte des kosmischen Besuchers kann auch Gregory Lovelin nur spekulieren.
Borisow muss aus einem anderen Sonnensystem herausgeschleudert worden sein, vermutlich von einem ziemlich massereichen Planeten, der recht weit von seinem Stern entfernt ist. Bei uns könnten Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun Kometen herauskicken. Ein Planet wie unsere Erde kann das nicht. Wir kennen zwar schon tausende Planeten bei fremden Sternen, aber die laufen zumeist auf sehr engen Bahnen und könnten keinen Kometen auf die Reise schicken. Borisow deutet also darauf hin, dass es auch in anderen Sonnensystemen viele bisher unentdeckte, massereiche Planeten gibt.
Dafür spricht auch, dass Borisow nun schon das zweite interstellare Objekt binnen zweier Jahre ist. 2017 war Oumuamua durch das Sonnensystem gezogen. Während manche Fachleute an Raumsonden für Reisen zu fernen Sternen tüfteln, kommt ihnen die Natur buchstäblich entgegen. Die Erforschung der interstellaren Objekte hat gerade erst begonnen, freut sich Gregory Lovelin.
Wir kriegen Care-Pakete von anderen Planetensystemen. Mit neuen Großteleskopen wie dem Large Synoptic Survey Telescope, LSST, das in einigen Jahren in Betrieb geht, werden wir viel, viel mehr dieser interstellaren Besuche entdecken. Und wenn wir ein Objekt wie Borisow rechtzeitig finden, könnten wir eine Raumsonde hinschicken, die Fotos aus der Nähe macht oder sogar Materialproben nimmt, während es nah an der Sonne vorbeifliegt. Das wird sehr, sehr aufregend.
Der Komet Borisow fliegt am Wochenende in rund 300 Millionen Kilometern an der Erde vorbei. Ein Beitrag von Dirk Lorenzen war das. Weiter geht's mit den Meldungen, heute von und mit Lennart Pyritz.
El Niño-Ereignisse könnten sich in Zukunft besser vorhersagen lassen. Das Klimaphänomen tritt alle paar Jahre um die Weihnachtszeit in heftiger Form auf und geht mit erhöhten Meerestemperaturen vor der südamerikanischen Westküste einher. Ursache sind veränderte Windzirkulation und Meeresströmungen. Das Phänomen kann zum Massensterben von Meereslebewesen und weltweit zu Wetterextremen führen. Ob ein heftiger El Niño naht, lässt sich durch Messungen von Anomalien der Meeresoberflächentemperatur bislang etwa ein halbes Jahr im Voraus abschätzen. Im Fachblatt PNAS präsentiert ein Forschungsteam jetzt einen neuen Ansatz, mit dem sich die Schwere eines El Niño doppelt so früh vorhersagen lässt. Grundlage dafür ist die Komplexität räumlich-zeitlicher Temperaturschwankungen von Luft und Wasser im östlichen Pazifik. Die Berechnungen der Wissenschaftler zeigten, das Maß dieser Komplexität korreliert mit der Stärke des El Niño-Effekts im darauffolgenden Jahr.
Eiweiße in ihren Beinen schützen manche Mücken vor Insektengiften.
Moskitos der Art Anopheles gambiae zählen zu den Hauptüberträgern von Malaria in Westafrika. Ein Forschungsteam hat bei diesen Insekten jetzt einen bislang unbekannten Mechanismus entdeckt, der die Mücken resistent gegen Pyretroide macht. Dabei handelt es sich um eine Klasse synthetischer Insektizide, die oft zum Imprägnieren von Moskitonetzen verwendet wird. Die Studie im Fachmagazin Nature zeigt, dass bei den unempfindlichen Tieren bestimmte Eiweiße namens SAP2 in den Beinen gehäuft auftreten. Zudem erhöht offenbar der Kontakt mit den Giften die Proteinmenge in den Beinen weiter. Wurden die Gene für die schützenden Eiweiße dagegen ausgeschaltet, zeigten sich die Mücken wieder anfällig für die Insektengifte und starben.
Wenn's ums Feiern ging, war schon den Menschen der Eisenzeit kaum ein Weg zu weit.
Bereits vor mehr als 2000 Jahren haben Menschen in Irland ihr Vieh über weite Strecken transportiert, um an feierlichen Zusammenkünften teilzunehmen. Darauf weisen Ausgrabungen in Navan Fortin, ein Ort, der früher vermutlich die Hauptstadt der nordirischen Region Ulster war. Für die Studie im Fachblatt Scientific Reports haben Forschende sterbliche Überreste von 35 Tieren analysiert, darunter Schweine, Schafe und Rinder. Die Untersuchungen zeigen, das Vieh wurde mitunter aus weit entfernten Regionen in Irland herbeigeschafft, zum Beispiel aus dem mehr als 150 Kilometer entfernten Galway. Um die Herkunft der Nutztiere zu rekonstruieren, hatten die Forschenden Isotopenanalysen anhand von Zahnproben durchgeführt.
Chinas Trägerrakete vom Typ Langer Marsch 5 hat erneut erfolgreich abgehoben.
Der Start erfolgte heute um 13.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit vom neuen Raumfahrtbahnhof Wenchang auf der südchinesischen Insel Hainan. 33 Minuten später setzte die Rakete planmäßig den modernsten und mit 8 Tonnen bisher schwersten chinesischen Kommunikationssatelliten in der Umlaufbahn aus, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtet. Es ist das dritte Mal, dass China seine schwere Trägerrakete Richtung All entsendet. Beim ersten Flug 2016 gab es Probleme mit dem Triebwerk. Der zweite Start 2017 war ein völliger Fehlschlag. Die Rakete stürzte ins Meer.
Auch Schimpansen haben offenbar Rhythmus im Blut.
Zumindest beschreibt ein japanisches Forschungsteam im Fachmagazin PNAS, dass sich die Tiere rhythmisch zu Musik bewegen können. Die Wissenschaftler hatten 7 Schimpansen jeweils einzeln an mehreren Tagen Klaviermusik vorgespielt. Alle Tiere reagierten darauf mit Tanzelementen, etwa dem Wiegen des Körpers, Stampfen oder Klatschen. Möglicherweise sei der Ursprung des Tanzens ein sehr altes Verhalten, das schon beim gemeinsamen Vorfahr von Mensch und Schimpanse vor etwa 6 Millionen Jahren vorhanden gewesen sei, schlussfolgern die Forscher.
Sternzeit, 27. Dezember. Polarsterne von Merkur und Co. Alle Planeten haben einen Polarstern, nur haben alle einen anderen. Bei der Erde zeigt die Rotationsachse fast genau auf einen Stern im kleinen Bären. Im Laufe eines Tages dreht sich die gesamte Himmelskugel um den Polarstern. Auch die übrigen Planeten rotieren. Ihre Achsen sind aber unterschiedlich geneigt und im Raum ganz anders ausgerichtet. Merkurs Polarstern ist nicht sehr auffallend. Es ist der Stern Omikron im Sternbild Drache. Zudem braucht der innerste Planet fast 2 Monate für eine Drehung, sodass die Bewegung des Himmels um den Pol nicht sehr auffallend ist. Diese dauert bei der Venus mit 8 Monaten noch länger. Allerdings ist wegen ihrer dichten Wolkenhülle der äußerst schwache Polarstern Eta im Schwertfisch ohnehin nie zu sehen. Auf Mars lässt sich die Himmelsdrehung gut wahrnehmen. Zwar gibt es keinen auffallenden Polarstern, aber Deneb im Schwan und der benachbarte helle Stern Zadr weisen genau auf den Pol. Ähnlich wie die beiden hinteren Kastensterne des großen Wagens auf unseren Polarstern zeigen. Auf Jupiter rast der gesamte Himmel in nicht einmal 10 Stunden um Aldebar im Sternbild Drache. Könnten Menschen auf dem Gasriesen Saturn stehen, so sähen sie einen recht vertrauten Himmel. Denn Saturns Achse zeigt auf eine Stelle am Himmel, die nur eine Handbreit von unserem Polarstern entfernt ist. Der Nordstern von Uranus befindet sich oberhalb des Kopfes von Orion und der Neptuns zwischen 2 hellen Sternen im Schwan. Wir auf der Erde haben Glück. Nirgends sonst im Planetensystem gibt es einen so schönen Polarstern.
Freuen wir uns daran. Das war's für heute von Forschung aktuell. Am Mikrofon war Ralf Krauter. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut ins Wochenende.